ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Diese Band ist eher wie so eine Firma und als Spitznamen intern in der Band wird sie auch Auntie Chardy. Also die Tante Chardy hat immer bestimmt.
Wir reden heute bei Urban Pop nochmal über Chardy und ihre Musik. Das ist hier der zweite Teil. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Danke, Uke. Guten Tag.
Wir reden über Love Deluxe 1992. Das ist dann das vierte Album von Chardy. Wir haben im ersten Teil ja schon gesprochen über die ersten drei Alben. Viel zu erzählen, großartige Geschichten. Auch gar nicht so leicht rauszukriegen, weil Chardy ja sehr verschlossen ist. Gar nicht so freigiebig mit Interviews oder Home Stories schon mal gar nicht. Das gibt's gar nicht von ihr. Man muss da ein bisschen wühlen, um das rauszubekommen.
Genau. Oder? Man muss nun die Vorgeschichte von Love Deluxe auch sehen, weil 92 kam das raus, 88 das letzte Album, das sind 4 Jahre. Gut, da gab es eine Tournee, 88 nach dem letzten Album, aber dann nahm sie sich wieder sehr, sehr viel Zeit und musste also auch Dinge verarbeiten, das Scheitern ihrer Ehe und so weiter. Also wie gesagt, ich glaube, die Band hätte gerne öfter mal gearbeitet und Platten aufgenommen, aber die Sängerin hat es schon bestimmt. See you fall, rock climb for you, give you a reason for it all. You kept on thinking you were the only one.
Du hast schon im ersten Teil gesagt, dass die Plattenfirma, also sie hat offenbar einen Vertrag mit Chardy, der sie dazu eben auch bringen konnte, Zeit vergehen zu lassen. Aber man muss ja auch einen Popmusikmarkt irgendwie sehen. Also nicht nur jetzt, also da kommt natürlich Druck von allen Seiten, aber da sagt auch sicher jemand, Mensch, jetzt hast du so ein Ding am Laufen, bleib doch mal dran irgendwie. Da wird ja nicht nur einer gekommen sein, der sowas sagt.
Ja, das ist die Standardaussage eigentlich. Und deswegen ist es sehr ungewöhnlich, dass ein Künstler so lange Pausen macht und dann aber auch wieder extrem erfolgreich ist. Also es war ja, ging ja nie runter. Der normale Satz wäre, ja, du darfst jetzt keine so lange Pause machen, dann ist dein Erfolg weg. Nee, das war bei Chardy überhaupt nicht. Anscheinend war sie in den Köpfen, Herzen oder im Gefühl der Menschen so drin oder auch als Bild, als Image. Sie verlor ja ihre Schönheit nicht, sie verlor die Farbe ihrer Stimme nicht, auch die Qualität ihrer Musik nicht. Insofern, ja, hier muss man sagen, es hat ihr überhaupt nicht geschadet.
Sie wirkt wie ein Klassiker oder eine Klassikerin, wenn du so willst, in dieser Popmusiklandschaft. Klar hat das auch so ein bisschen, man weiß schon, wo es irgendwie herkommt, aber da vergehen ja auch ein paar Jahre und dann hat sich auch ein Sound gewandelt oder sagen wir mal, ein Publikum ist immer mit ihr mitgegangen und die haben sich offenbar auch gefreut. Love Deluxe heißt 1992 das Album, das hat sie nicht, sonst hat sie, glaube ich, immer in London aufgenommen. Das hat sie an verschiedenen Orten aufgenommen.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die Steuergesetze auch dazukommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auch die Neugier in New York wurde aufgenommen, in Italien, Los Angeles, in verschiedenen Studios. Und da die Band jetzt eigener Produzent war, war das auch kein Problem. Insofern machte das eigentlich nicht viel aus, ehrlich gesagt. Aber es war wieder sehr erfolgreich, hat auch einen Grammy wieder gewonnen, dieses Album. Und ist ein Album, das einen herausragenden Song gleich am Anfang hat, No Ordinary Love. Sehr spannendes, und das ist ja das Videozeitalter, sehr spannendes Video. da ist sie in einem Wasserbecken, Aquarium oder irgendwo unter dem im Meer und schwimmt rum und da kommt nun der Liebhaber an, geschwommen und alles findet unter Wasser statt. Ey, und ich glaube, es ist echt gedreht worden so. Das ist schon ein erstaunliches Ding. Also man hätte daraus wirklich einen Spielfilm machen können.
Auf jeden Fall sieht es ganz toll aus.
Es sieht großartig aus.
Ja, es sieht wirklich ganz toll aus, das finde ich auch. Das ist in der Tat herausragend. Der Song war aber auch sehr, sehr gut und hatte richtig einen Groove dabei. Das hatte richtig, ich möchte sagen, fast ein bisschen Biss irgendwie. Das war richtig klasse. Ich muss zugeben, ich finde, also wenn man schon die Sachen vergleicht, ich finde dann, bei den Songs gibt es schon auch welche, die ein bisschen schwächer sind auf diesem Album. Das ist vielleicht auch Geschmackssache.
Doch, da gebe ich dir recht. Die herausragenden Songs sind etwas weniger. Es ist eher auch der sagen wir mal, der Inhalt, der interessant ist. Zum Beispiel bei Feel No Pain. Das klingt sehr dunkel und düster. Und beklagt die soziale Härte im Leben, besonders im Leben von Immigrants, von Einwanderern. Also das sind schon mal wieder Themen, die auch hier nun vertont sind mit einem hypnotischen Beat, der also auch nicht leicht klingt. Der klingt schon ein bisschen tiefgehender, schwerer. Und die klangen schon mehr wie die Bands, die damals aktiv waren, wie Portishead oder später Massive Attack. Also das Cherish the Day ist der Song, den ich damit meine. Schon musikalisch spannend, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, die attraktiven, sofort eingängigen, groovigen Songs, die fehlen ein bisschen auf diesem Album. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Ein anderer sehr sozialkritischer Text ist von dem Song Pearls. Da geht es um den Bürgerkrieg in Somalia, besonders die Rolle der Frauen in Somalia. Und ja, da ist ihr dann doch irgendwie, glaube ich, schon ein textlicher Fauxpas passiert. Da benutzt sie eine Metapher, die wirklich, sagen wir mal, ein bisschen zweifelhaft ist. Sie schreibt hier, es gibt eine Frau in Somalia, die ihre Perlen zusammenkratzt an der Straße, um Geld für ihre Kinder zu haben, um überhaupt zu überleben. Sie ruft, she cries to the heaven above, sie schreit den Himmel an, und bei mir ist ein Stein im Herzen. Sie lebt ein Leben, das sie nicht aussuchen kann, und das tut so weh wie brandneue Schuhe.
Okay, das ist eine merkwürdige Metapher. So.
Die finde ich nun nicht gelungen, ehrlich gesagt. Also wenn was weh tut, wie neue Schuhe, tun ja weh. Aber das ist nun mit dem Leiden einer somalischen Frau auf der Straße nicht sich zu vergleichen. Es war, glaube ich, nicht böswillig. Aber
nee, das ist, glaube ich, auch ein Ausdruck, weil der Song selbst ist nämlich eigentlich sehr anrührend.
Ja.
Es ist ein ganz toller Song, finde ich. Also das ist in der Tat, glaube ich, hat jemand eine Zeile geschrieben, die doof war.
Der ist eher ausgerutscht.
Das glaube ich auch, weil eigentlich hat er ja einen starken Ansatz. There is a woman in Somalia. Scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature. Keeps her will alive. This is how she's dying. She's
dying to survive. I don't know what she's made of. I would like to be that brave. She cries to the heaven above. There's a stone in my heart. She lives a life she didn't choose.
Note dabei. Das Cover ist bemerkenswert von Sade, weil sie dort in einer Pose fotografiert wird, die, also sie ist unbekleidet und man denkt, oh, das passt eigentlich gar nicht zu Sade, finde ich.
Ja, topless, ja, und das passt eigentlich auch nicht zu ihr. Sie hat nämlich nie mit dem Sex ihrer Ausstrahlung kokettiert, auch nicht auf der Bühne. Das Einzige, was man auf der Bühne sah, immer war immer ein rückenfreies Oberteil. Ihr Fotograf Albert Watson, der fast alle Covers fotografiert hat, hatte sie gebeten, mal so ein Foto zu machen, und dann hat sie gleich gesagt, aber bloß nicht fürs Cover, auf keinen Fall. Nein, nein, hieß es. Und dann hat er sie mit Metallfarben bemalt und topless fotografiert. Und das ist ein wunderschönes, eindrucksvolles Foto, das heutzutage in der National Portrait Gallery in London steht. Also in England zu den herausragenden Fotografien, die auf ewig im Museum hängen, nun gehört. Und die Band fand das Foto wohl auch so toll und attraktiv, dass dann Sade überredet wurde, komm, lass uns das auf Cover tun. Und ja, so kam es drauf. Und denn sie stand ehrlich gesagt nicht gerne im Rampenlicht. Sie hat immer gesagt, sie will das nicht. Es ist auch kommerzieller Erfolg gar nicht so wichtig. Also andere Künstler sind ja eher neidisch oder immer scharf drauf. Oh, auf welchem Platz bin ich gerade in den Charts? Das ist bei Sade, es war ihr echt wurscht. Es war ihr egal. Sie sagt, und Janet Jackson ist Nummer 1, ist doch toll. Dann ist doch egal, ob ich jetzt Platz 10 bin. Also das ist so eine typische Eigenschaft, die ich auch sehr positiv und sympathisch finde. Und sie flüchtete auch immer vor diesem Presserummel, auch bei Interviews. Und eine Anekdote ist auch so, dieser Fotograf und guter Freund von ihr, Albert Watson, hat in Hamburg mal ausgestellt im Jahr 2010 und hat Sade eingeladen, und die war bei der Eröffnung. Und da gab es natürlich einen Riesenrummel, ich glaube so in den Deichtorhallen. Und dann fand sie das zu viel und ist verschwunden, ist weggegangen. Und dann ist sie am nächsten Morgen, vormittags, frühmorgens, in die Ausstellung gegangen, als noch keiner da war, und hat sich dann alles angeguckt, weil sie ja die Fotos sehen wollte. Sie wollte nicht nur der Star sein da im Mittelpunkt. Und das ist auch wieder mal so eine kleine, typische Notiz.
There must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky.
Ich habe, glaube ich, im Umfeld von diesem Alabama-Konzert, von dem wir im ersten Teil gesprochen haben, 84, da gibt es nämlich ein Interview, und da wurde sie auch gefragt, wie es ist, als Frau im Mittelpunkt so einer Band zu stehen. Und dann sagte sie, es sollte überhaupt gar kein Thema sein, wer hier im Mittelpunkt steht, schon gar keine Frau. Aber darin sieht man, sie ist sehr selbstbewusst, sie weiß genau, was sie will, und es ist nicht unkritisch oder unpolitisch oder so. Ja. Sie ist ja nicht irgendjemand, der dahingestellt wurde oder so. Ja. Wo man dachte, oh, da ist eigentlich schon alles drin.
Und dasselbe gilt auch für die Fragen. Sie wurde natürlich dann auch von peinlicherweise gefragt, ja, wie fühlst du dich denn als schwarze Sängerin oder als weiße? Und das fand sie immer vollkommen unpassend. Was soll sie darauf antworten? Was für eine blöde Frage. Und sie sagte, nein, das ist überhaupt kein Thema für mich. Und das sollte auch für andere Menschen kein Thema sein. Sie hat übrigens, das haben wir im ersten Teil gar nicht erzählt, natürlich hatte sie als Kind in der Schule schon ein paar rassistische Bemerkungen zu ertragen bei Mitschülern. Und sie hat dann immer sehr burschikos da geantwortet, ey, guck dich doch mal an, was ist denn mit dir? Das kam auch immer eher zu einem Thema in Amerika, wo sie dann auf einmal als Künstler, war sie nun eine schwarze Künstlerin, in Amerika werden ja auch die Charts oft getrennt zwischen Black Music, R&B oder weißen Popcharts und so. Und das fand sie immer unerträglich. Sie sagte, warum, was wollen wir denn auf den R&B-Charts? Wir sind doch noch nicht unbedingt eine Black Music Band oder sowas. Mhm. Und das, dieses Thema hat sie vollkommen ausgeblendet, was ja gut ist, was ja auch wirklich auch sehr zeitgemäß ist, dass man sich um so einen Mist nicht mehr kümmern muss.
Ja, aber auch ganz stark und ich könnte mir sicher vorstellen, also es ist ihre Haltung und wenn es dann dazu gekommen ist, hat sie auch diese Haltung offensiv vertreten. Womöglich hätte man sich wünschen können, dass sie sich noch mehr engagiert, wobei sie immer engagiert war. Das kann man ja, hast du ja im ersten Teil auch schon erzählt, genau, dass sie sich immer auch in gesellschaftliche Dinge interessiert hat. 1993 steuert sie einen Song bei, oder er wird ausgewählt für Philadelphia, das AIDS-Drama mit Tom Hanks. Mhm. Das ist aber ein Coversong, eine der wenigen Covernummern, die sie aufnimmt.
Ja, ist eine alte Soul-Nummer von Percy Mayfield.
But if it's not asking too much, please send me someone to love. Show the world.
Ja, die singt sie eben sehr traditionell und das passt aber auch zu diesem Song ganz wunderbar.
Und der erscheint dann, ich glaube, auf dem Soundtrack, aber eben auch auf dem Best-of-Album, was dann auch erscheint, wenn ich das richtig sehe. 1993 ist das dann schon.
Und dann gibt's auch wieder auch da, wie immer, nach einem Album eine lange Tour. Und da kann man auch wieder, es ist ganz interessant, die verschiedenen Stadien ihres Live-Auftritts zu verfolgen. Also 84, da haben wir Quellen, Alabama oder Montreux. Dann gibt's 93 ein Live-Konzert aus San Diego, das es als Video gibt. Das ist schon, sagen wir mal, lebendiger. Also sie tanzt, sie es ist auch inszenierter, wirkt aber musikalisch auch überzeugender, sie singt sicherer. Also es ist auch sehr spannend zu sehen.
Es ist so, dass sie danach eine wirklich lange Pause macht.
Ja.
Und das sind immer, da können ja so Fans, weil nicht nur Plattenfirmen, auch Fans dran verzweifeln, im Grunde genommen. Also das, die könnten sich ja auch anderen Leuten zuwenden, aber irgendwie hat sie diese Verbindung zu den Leuten, das schadet, das leidet darunter nicht so. Also es ist auf jeden Fall, ja, wenn was kommt, ist es immer wieder da.
Aber hier hat man schon gesagt, wo ist sie jetzt? Ist sie wirklich weg? Also, denn sie verschwand. Sie lernte einen jamaikanischen Musiker und Produzenten kennen, Bob Morgan, und ging mit ihm auch nach Jamaika, lebte dort. Übrigens, als sie dann mit ihm in Jamaika war, wurde sie mal verhaftet, weil sie wohl zu schnell gefahren ist oder bei einer Polizeikontrolle irgendwie nicht die richtige Antwort gegeben hat und wurde irgendwie ins Gefängnis gesteckt. Und erzählte dann auch, hatte dann auch große Auseinandersetzungen mit der Justiz in Jamaika, weil sie warf dem einen Polizisten vor, dass der sie bestechen wollte. Also sie sollte bestechen. Der fragte nach Bribe. Also er fragte, hier, wenn du Geld hast, wenn du mir Geld gibst, dann hast du keine Probleme. Und das hat sie einfach nicht akzeptiert. Und hat dann also sehr viel Stress gehabt, ist dann auch nicht zu den Gerichtsterminen gegangen und hat auch gesagt, nach Jamaika gehe ich nie wieder, nachdem sie die Insel verlassen hatte. Sie wurde aber auf Jamaika noch Mutter. 96 bekam sie eine Tochter, Isla, Tochter von Bob Morgan, kümmerte sich auch dann um ihre Tochter und auch noch mit ihrer Mutter zusammen um eine kranke Verwandte. Die Mutterschaft war immer wichtig für sie, das Wichtigste in ihrem Leben und jetzt aber auch Fürsorge für eine Verwandte. Und sie hat selbst gesagt, also ich habe nie im Leben eine Nanny gehabt, also ein Kindermädchen für meine Tochter. Ich habe sie jeden Abend selbst ins Bett gebracht und so, das ist für mich selbstverständlich. Und da musste die Band und die Musik eben warten. Und ich weiß nicht, ob die Mitmusiker das so klasse fanden.
Also naja, warten, es ist so, sie müssen auf Sade warten, aber es gibt dann in der Tat die Band um Stuart Matthewson und den anderen, die wir im ersten Teil schon ein bisschen beschrieben haben, die kennt sie ja schon ganz lange.
Ja.
Die haben dann eine Art Nebenband gegründet, die heißt Sweetback. Das klingt auch wie Sade ohne Sade, finde ich. Ja.
Aber
also nicht ganz.
Aber gut.
Ja, ist ganz gut.
She was unhappy living in a ghetto.
Teilweise instrumental, teilweise auch mit Gast, mit Sängern. Unter anderem der Sänger, der auf Tournee immer mit Charlier sang, oder auch aber andere Stimmen. 5, 6 verschiedene Sängerinnen und Sänger sind drauf. Machen 2 Alben, ganz attraktiv.
Ganz okay, ne? Ja.
Ganz okay, nicht unbedingt erfolgreich kommerziell. Und dann machten sie nur noch was ganz Besonderes. Es gibt einen großartigen, talentierten, jungen Soul-Sänger damals aus den USA, heißt Maxwell. Und auf dessen erstem Album, Maxwell's Hang Suit, haben sie mitgearbeitet und haben sehr für den Erfolg getan. Das war so teilweise als Prinz-Nachfolger. Ich habe den auch hier im Konzert gesehen. Grandios, super.
Und ehrlich gesagt, mit der Band auch?
Nicht oder? Die spielten nicht live mit, aber mir war gar nicht klar, dass die Chardet-Musiker da mitgemacht hatten. Das habe ich jetzt erst nachträglich festgestellt. Ja, eine unglaublich gute Platte. Ich glaube, auf den ersten beiden Alben von Maxwell sind sie irgendwie vertreten. Ja, also sie haben ihre Zeit dann auch ganz produktiv genutzt.
Ja, auf jeden Fall mussten sie ja sonst auch sehr lange warten, denn das nächste Album, Lovers Rock heißt es, kommt erst im Jahr 2000 aus, also 7 Jahre in der Popmusik, eine ganze Generation mehr oder weniger später.
Und da sagt man auch, wieso sagt denn die Plattenfirma nichts, drängelt mal so ein bisschen. Und da sagten, also es gibt ein Zitat von einem Chef der Plattenfirma, sagt, was willst du denn sagen zu einer Frau, die 50 Millionen Alben verkauft hat? Da hast du auch wirklich, da bist du das kleine Rad am Wagen. Also insofern, die kann schon entscheiden, was sie machen will. Und es gibt eine wunderbare Notiz. Der Stuart Matthewman hat das erzählt. Er war in New York und da gab es ein großes Chardet-Plakat. Seltsamerweise war Chardet als Image, als Bild immer noch präsent. Gab es irgendwie ein großes Chardet-Plakat und ein Sprayer, ein Graffiti-Künstler, hat darunter geschrieben: This bitch sings when she wants to. Also diese Tante, die singt nur dann, wenn sie will. Was ja komplett richtig ist.
Ja, aber alles auch. Ja, wie gut, wie gut. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. Wie gut, und das macht sie auf diesem Album und ich finde, das ist ganz wunderbar. Also das ist jetzt ein persönlicher Geschmack, aber es wirkt frisch, es wirkt irgendwie zeitgemäß und man fragt sich, wo ist das Saxophon? Es ist nämlich nicht da. Also es ist ein Album, das ganz anders klingt, oder das heißt anders, es klingt irgendwie anders als Diamond Life oder so, oder als Promise. Es hat einen anderen Klang.
Es ist, erstens heißt es Lovers Rock. Das ist eine Assoziation zur Karibik, zu Jamaika. Lovers Rock ist so sind so diese langsamen Reggaes, die so sexy, erotische Inhalte haben. Und einen Musikstil, den Chardet selbst sehr, sehr gut fand. Und den hört man nur noch auf diesem Album wieder. Und das muss ich schon sagen. Es klingt viel souliger, dieses Album. Bisschen mehr eben wie die Tradition von Al Green oder Curtis Mayfield und ehrlich gesagt viel emotionaler. Also ich finde wirklich, das ist mein Lieblingsalbum, ganz ehrlich gesagt. Also weil es eben ein bisschen sich öffnet. Und andere Grooves hat, es ist Abwechslung, andere Sounds, andere Harmonien. Und das geht gleich am Anfang los. By Your Side heißt der Song. Großartiger Song.
Ist ein großartiger Song, erinnert so ein bisschen am Anfang an Why the Shade of Pale, du hast noch dazu notiert, oder an No Woman No Cry.
In es der Tat ist die Harmoniefolge von No Woman No Cry und Why the Shade of Pale. Macht aber nichts.
Nee, macht nichts. Ist auch ganz egal. Es wird unheimlich positiv. Also
eine warme, schöne Soul-Ballade. Und der Inhalt ist ja auch schön. Es geht um Freundschaft. um Trost, um Hoffnung, um ich bin immer an deiner Seite. Und so möchte man gern so ein Lied hören, das ist wirklich wahr.
Genau, und dann hat sie eben auch diese, wie du schon sagtest, diese Spur aufgenommen, so aus dem 70er Jahre, Grooves, Gitarren-Grooves, finde ich, bei King of Sorrow ist das so drin.
Genau.
So eine Phaser-Gitarre, so eine wabernde Gitarre ist da drin, ja. Finde ich unheimlich schön, es macht viel Spaß, das zu hören.
Aber ein sehr trauriger Inhalt,
ja, so,
es geht um Verlust, um Schmerz, um Abschied, ne? Also es geht ja wohl um Trennung hier. Ganz bewegend oder warme Melodien, auch bei All About Our Love. After all this time, after all is said and done, we have seen some suffering, baby. Auch eine schöne, warme Melodie. Oder dann auch ein Slave-Song. Da ging es natürlich um einen politischen, sozialkritischen Inhalt, um Sklaverei. Das Thema auf Jamaika war es natürlich auch. Und dann ein Lied über ihre Tochter. Das schönste Geschenk, The Sweetest Gift, heißt der Song. Sehr, sehr intim und persönlich. Quietly while you were asleep, the moon and I were talking. I ask that she'd always keep you protected. She promised you her light, that you so gracefully carry. You bring your light and shine. Ganz, ganz fein. Also, und dann, du hattest ja schon mal erwähnt, Songs über Frauen und was Frauen für eine Rolle spielen. It's Only Love That Gets You Through. Das finde ich also auch ein Song, der also ein Frauen, bewegender Frauensong ist, wenn man das so klassifizieren könnte. Es ist natürlich ein Song eigentlich für jedes Geschlecht, aber wirklich auch für das Schicksal und Leid von vielen Frauen.
Sie erzählt ja diese Geschichten und das ist ja wirklich eine Spur, die sich so durchzieht. Das haben wir ja schon vorher auch gesagt. Girl, you are rich, even with nothing. And you know tenderness comes from pain. It's amazing how you love. Love is kind and love can give and get no gain. Es gibt ja auch wieder Auszeichnungen für dieses Album, das erwartet man schon fast irgendwie. Also Grammys für das Album, richtig.
Ja.
Da ist sie wieder da.
Ja.
Wie ist es dir vorgekommen? Sie war wieder da.
Aber wunderbar, mit einem großartigen Rückkehr. Viele dachten, sie würde ein Comeback machen, hat sie aber, irgendwie klang es nicht wie ein Comeback. Aber sie war immer wieder da, aber der Erfolg war bombastisch. Auch diese Tournee, die dann lange folgte, war einfach...
Live-Album heißt Lovers genau. Live. Das ist dann, kommt dann einige Jahre später raus, weil sie ja diese lange Tournee absolviert. Und in der Tat, ich finde, habe das mir auch angehört, auch das klingt nach einer großen, tollen Inszenierung. Und sie verzichtet tatsächlich auf einige ihrer größten Hits, auf, zumindest auf dieser Zusammenstellung.
Ja, das ist komisch. Ob das im Konzert so war, weiß ich nicht. Aber auf dem Album ist das so, in der Tat, ja. Ja, und dann verschwindet sie wieder. Das ist wirklich Wahnsinn, denn jetzt kommt ja noch ein größerer Break. Der dauert ja 8 Jahre, 8, 9 Jahre. Und sie taucht nur einmal zwischendurch öffentlich auf. Sie nahm spät im Jahr 2002 den OBE, den Officer of the British Empire, also den einen der hohen britischen Orden, im Buckingham Palace verliehen. Auf. Später bekam sie auch nochmal in, ich glaube, 2011 oder 12 den CBE, das ist noch die höhere Stufe, okay. Commander of the British Empire. Und ja, geehrt in Großbritannien und auch eine lustige Anekdote, sie wurde ja in Nigeria geboren und als sie Grammys gewann, den ersten Grammy, war Schlagzeile in Lagos in Nigeria: The first Nigerian to win a Grammy, also die erste Nigerianerin. Also dort wird sie auch als heimatliche Künstlerin betrachtet.
Das habe ich vergessen im ersten Teil zu fragen. Und zwar, wir haben es ja da erzählt, sie ist bei Live Aid 1985 aufgetreten. Mhm. Damals ist ja schon Diamond Live erschienen, die großen Hits. Die ersten hatte sie schon gehabt, aber es war ja aufregend für sie, da aufzutreten. Und sie war die einzige in Afrika geborene Künstlerin bei dieser Veranstaltung. Ja, war das ein Thema damals?
Das wurde schon bemerkt, dass die große afrikanische Bands einfach nicht da waren. Was ja später beim Mandela Tribute-Konzert nicht mehr so da. Da gab es ja viele südafrikanische und andere afrikanische Künstler. Aber es war schon sehr auffällig damals. Aber vielleicht kannten Bob Geldof und Mitch Ure nicht so viele afrikanische Künstler. Es gab auch vielleicht auch gar nicht so viele damals in London, die verfügbar waren. Aber das war schon echt auffällig. Sehr seltsam.
Jetzt hat sie den natürlich auch als Britin, sie hat ja ihre Kindheit dann zum großen Teil auch in England verbracht. Da ist sie wieder hin zurückgekehrt nach London im Jahr 2000, ja, Anfang der 2000er Jahre.
Ja, nee, sie ist schon Ende der 90er, also als sie in Jamaika zurückkam, nach London gekommen, wieder hat dort ein Haus gekauft in Islington im Norden Londons, hat das renovieren lassen. Sie liebt Häuser zu renovieren anscheinend und hat dann sich ein Studio einbauen lassen und hat dann zu Hause auch Musik machen können. Und das war, sie lief dann, das gibt also auch Quellen, Journalisten erzählen, ja, die sehe ich ja dauernd in London einfach so in Nord-London rumlaufen, in Islington, das ist auch nicht so ein super schicker Stadtteil und ganz normal. Also sie hat ein normales, sie liebt immer ein normales Leben zu führen und hat dann im Jahr 2005 ein Cottage gekauft, ein uraltes Steincottage in Stroud in Gloucestershire auf dem Dorf. Und ist dann da auch hingezogen, hat also immer, ist immer gependelt zwischen London und Stroud, hauptsächlich aber in Stroud, was also ein Chaos gewesen sein muss. Also sie hat 5 Jahre gebraucht, um überhaupt das zu renovieren, zu restaurieren und es sei immer noch eine Höhle und es wären immer noch Drähte rum, sagte sie im Jahr 2010 in einem Interview. Es würden immer noch lose Drähte irgendwo rumhängen oder so. Also es war aber auch mit einem großen, mit Land dabei und sie liebt eben auch Pferde und Garten, also Gardening, Gartenarbeit ist ihr ein und alles. Also sie hat gesagt, also Stuart Matthewman, der Mitmusiker von der Band, hat gesagt, also wenn man sie trifft, dann sagt sie, ja, ich muss mal kurz in den Garten, 10 Minuten. Nach 3 Stunden kommt sie wieder. Erstens hat sie kein Zeitgefühl, außerdem liebt sie Gardening. Gardening, das ist wirklich, was sie erfüllt.
Ja, sehr sympathisch.
Und sie zog deswegen nach Gloucestershire, weil denn aufgewachsen ist sie ja in Ostengland, das ist ja eher eine flache Gegend. Und da lebte ja ihr Großvater, dessen Heimat war aber Gloucestershire. Und in dessen Heimat ist sie, auch aus Verbundenheit zur Familie, dann gezogen. Ihr Vater, der wie gesagt sehr so linkssozialistisch war und der also auch so an die Landkommune auch glaubte. Sie war eine Dauerraucherin. Das muss man schon sagen. Also sie raucht andauernd. Deswegen auch vielleicht die rauchige Sprechstimme. Und sie dreht ihre eigenen Zigaretten. Also ja? Während Interviews auch, beschreibt dieser Journalist 2010, ja, hat ja ihre eigenen Tabak da und dreht immer da und ihre okay. Zigaretten, was ja auch interessant ist. Und jedenfalls lernt sie dort in Gloucestershire ihren Partner kennen, mit dem sie immer noch zusammen ist. Der heißt Ian Watts, ist ein ganz normaler Mensch, ein Royal Marine, also der war beim Militär, war auch Feuerwehrmann war. Also ein praktischer Mensch, aber auch in Cambridge studiert hatte, Chemie. Also ein normaler Typ. Sie sagte, ich wollte gar keinen Intellektuellen. Ja, da habe ich eben einen Thug kennengelernt. Das ist so ein lustiger Spitzname für Schurken, einen ganz normalen Kerl. So, aber ich habe diesmal einen intellektuellen Thug. Der ist erstens ein fürsorglicher Vater und Stiefvater auch für ihre Tochter geworden. Und er hatte ein Kind aus eigener erster Ehe. Das Kind lebte dann auch, der Sohn lebte dann auch mit in dem Cottage. Und Sade sagte dann so in dem Interview, ja, ich glaube, ich habe damals in der Lotterie gewonnen. Also sie fand es großartig und der perfekte Partner für sie, der im Haus arbeiten konnte, gleichzeitig aber eben auch nicht ganz oberflächlich war. Also insofern hat sie ihre Zeit verbracht.
Ja, aber weißt du, das ist so lustig, wir reden ja sonst immer immer oft über die musikalische Entwicklung. Wir haben jetzt die Zeit, aber ja. Sie verbringt einfach auch sehr viel Zeit im Garten oder so. Das mit der Ausrede.
Und irgendwann, und dann wurde sie gefragt, ja, warum bist du denn jetzt wiedergekommen, um Musik zu machen, die nächste Platte? Ja, I felt ready. Irgendwann kam es dann wieder hoch. Und da Sade wirklich diejenige ist, die bestimmt, wann was gemacht wird, sagte Stuart Matthewman, ja, diese Band ist eher wie so eine Firma mit einer Matriarchin, also mit Matriarchat. Das wird von der Frau kontrolliert. Und als Spitznamen intern in der Band wird sie auch Auntie Say, Auntie Sade. Also die Tante Sade hat immer bestimmt. Die hatte das Sagen, die Kontrolle. Und ja, und Tante Sade hat dann beschlossen, wieder eine neue Platte zu machen. Und man kam so 2008, 2009 wieder zusammen, um sich wieder zu finden. Denn man lebte ja auch in verschiedenen Teilen der Welt mittlerweile.
Genau, die Musiker haben offenbar auch, ich glaube, zum Teil Filmmusik gemacht oder andere Projekte unterstützt. Mhm. Also sie waren nicht alle in England und haben da auf den Anruf gewartet. Sie sind dann zusammengekommen. Und zwar, wenn ich es richtig sehe, in den Real World Studios von Peter Gabriel.
Ja, genau, da haben sie aufgenommen in Bath, also in einer kleinen Ort bei Boxer. Heißt der Ort bei Bath. Ja, wunderschöne Studios mit einer großen Aura. Also einfach wunderbar da aufzunehmen. Und und dort wird dieses, muss man leider sagen, letzte Album.
Genau, Soldier of Love heißt es, 2010 ist es erschienen. I've lost the use of my heart, but I'm still alive. Und auch da war der Effekt, ich kann mich auch selbst daran erinnern, dass man dachte, oh, da ist sie ja wieder und es ist echt gut, oder?
Ja, es war vollkommen in Ordnung. Ein bisschen anders produziert, ein bisschen andere Grooves, aber das ist ja auch kein Wunder. Manches klang dann auch beeinflusst von so einem Hip-Hop-Grooves, was ja auch kein Wunder ist. Also beim Titelsong Soldier of Love ist das zu hören. I'm a soldier of love.
Kriegt so ein eigenes Gerüst für diesen Song. Ne? Das ist eben doch ein bisschen weg von diesen Winebar
Jazz, genau, von diesen Lounge-Jazz-Sachen. Also das ist schon mehr so eine Mischung aus aktuellem R&B und trotzdem aber mit guten Melodien und eben ihren typischen Dingen, also starker Bass, starke Bassphrasen, tolle Arrangements und eben ihre Stimme.
Baby, we're like the sky. You held me up to let me fly. That's just like you to tell me I've nothing to fear. I am a broken house. I'm holding on a broken bough. Now it's easy for me.
Wunderbare Songs drauf, natürlich nicht so viele herausragende wie auf den früheren Alben, das muss man schon sagen, aber man merkt auch eine gewisse Reife und Entspanntheit bei Be That Easy, auch vom Text her, aber auch von der musikalischen Seite her. Oder sehr, sehr spannend das Duett mit ihrer kleinen Tochter Isla, Baby Father.
We were waiting for the bus. No one much around but us. This young boy caught to look at me. I'm stunned in a daze. He had the whole street set ablaze. Son of love, they say, makes you feel this way. She liked his eyes, she wanted more. The baby gonna have your smile. Soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care.
Ein toller Song, finde ich. Es funktioniert wunderbar. Song. Der wurde sogar auch für einen Grammy nominiert.
Ja,
offenbar, genau. Es gibt ja diverse Kategorien, wie vielleicht viele wissen, aber das ist die Duett-Kategorie, glaube ich, gewesen.
Ja, genau.
Mein Gott, man weiß ja nicht, da kennt sich keiner richtig aus. Auch dieser Song funktioniert wunderbar. Mir ist unheimlich aufgefallen, dass das hat ja vorher auch schon eine große Rolle gespielt, aber bei Soldier of Love zum Beispiel das Video, das ist auch unglaublich theatralisch inszeniert mit so Kämpfern. Das hat so einen Anstrich von, ich weiß auch nicht genau, was es ist. Schokoladartig so.
Kleine Filme, genau.
Kleine Filme, es hat den Spielfilmcharakter irgendwie und sie passt da irgendwie rein. Und ja, also ich habe mich gefreut, damals wieder Sade zu hören und man hat das Gefühl, die hat nichts verlernt. Du hast recht, es ist vielleicht nicht ganz so stark wie Lovers Rock oder so. Auf jeden Fall sie ist immer noch da und sie hat nichts verlernt.
When I found out this love's undone, I was like a gun. It was over. Felt like nothing good could come. Sure as he's gonna play and play. Like Michael.
Eindeutig, und das kann man dann ganz genau verfolgen auf der Tournee, die sie dann an gemacht hat, die also um die Welt ging, eine lange, lange Tournee, und das kann man auf einem Video verfolgen. Bring Me Home Live heißt das Konzertvideo, das sensationell ist. Also da merkt man, wie grandios das inszeniert ist. Also Bühnenbilder, fantastisch. Sie kommt aus der Bühne raus, da fährt eine Treppe hoch, sie verschwindet wieder da. Sie hat ein anderes Kostümwechsel, glaube ich, 3 oder 4. Und Sie tanzt grandios. Sie bewegt sich, also auch in ballettartigen Dingen, ganz neue Sachen, die man also sehr genießt, ehrlich gesagt. Und ich meine, jetzt geht's wieder ums Alter. Sie war, wie ist bei der Tournee, 52. So was Junges, 52-Jähriges, kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich.
Der Effekt ist ja da auch gewesen. Sade ist wieder da und sie hat sich eigentlich nicht verändert. Das ist ja ganz komisch.
Überhaupt nicht.
Weiß gar nicht, wie sie das macht. Auf jeden Fall ist es so. Und das ist irgendwie ganz toll zu sehen. Und ich glaube, auch für viele Fans war das so. Sie ist dann ja auch auf Tournee gegangen. Ich habe mir im Archiv einen Artikel, einen Beitrag angeguckt, ich glaube vom Hamburg-Journal hier, von den Kollegen vom Fernsehen, wo Leute auch eben dann schon lange Fans waren und hingegangen sind. Und auch man feiert dann ja auch sozusagen die Zeit, die vergangen ist, aber freut sich, dass der Künstler, die Künstlerin in diesem Fall, sich nicht verändert hat.
Ja.
Das ist irgendwie natürlich toll. So, ne?
Und sie war ja sehr oft in Deutschland. Also gerade auch auf dieser Tournee hat sie ganz viele Konzerte in Deutschland gegeben. Deutschland war ihr Erfolg auch mit am größten. Ich habe mal auch so die Statistiken durchgeschaut. Also höhere Startplatzierung als in Deutschland hat sie in kaum einem anderen Land bekommen. Auch erfolgreicher eigentlich als im UK, als in ihrer Heimat. Also das ist schon auffällig. Und ja, Deutschland war treues Sade-Land, was ja schön ist.
Ja, schön, ja.
In diesem Falle.
Ja. Gut, wir hoffen, dass sie nochmal wiederkommt, denn danach wird es doch fast ein bisschen dünn mit den Songs. Es gibt dann offenbar noch zwei Filmsongs,
ja,
die
genau
2018 rauskommen. Also dann das übliche Muster nach diesem Album Soldier of Love kommt diese lange Tournee, von der wir schon gerade gesprochen haben. Und dann kommen noch diese beiden Filmsongs und noch ein dritter Song. Und zwar auf einer Compilation, die, wie noch gleich hieß?
Transa.
Ah, richtig.
Und zwar von der Red Hot Organisation, dieser Wohltätigkeitsorganisation, die ja auch früher für die AIDS-Hilfe und so weiter themenbezogene Compilations gemacht hat, wo die Künstler immer besondere Songs aufgenommen haben. Da hat ja auch auf der Compilation über Fela Kuti hat ja auch Sade einen Song gehabt früher und jetzt auf dieser Transa aus einem ganz, ganz besonderen Grund, weil nämlich ihr Kind, Ayla, hatte 2016 sein oder ihr Coming Out und hat eine Geschlechtsangleichung machen lassen. Und der Song erzählt diese Geschichte. Sie entschuldigt sich bei ihrem Sohn, der jetzt Isaac heißt, Isaac, dafür, dass sie am Anfang das nicht ganz verstanden hat. Aber der Sohn hat sich später sehr bei seiner Mutter bedankt für die großartige, fürsorgliche Betreuung und Hilfe bei dem Weg von Ayla zu Isaac. Also insofern hat sie da sich nichts vorzuwerfen. Und aber trotzdem singt sie in diesem Song Young Lion über das Schicksal ihres Kindes. Young man, it's been so heavy for you. You must have felt so alone. The anguish and pain. I should have known. With such a heavy burden, you had to carry all on your. Forgive me, son. I should have known. So close your eyes and feel the light. You shine like a sun. Young guns.
Young Lion ist der Song dazu. Es gibt auch ein Video dazu und das ist unheimlich anrührend. Und weil sie dann eben auch, also wenn es nicht alles inszeniert ist, was ich nicht glaube, dann sind es sowas wie so Super-8-Aufnahmen oder Videoaufnahmen eben von ihrem Kind, ganz klein, so im Garten oder am Strand oder so etwas. Und nachher sitzt sie mit ihrem großen, erwachsenen, starken, lachenden Sohn im Auto, die auf dem Beifahrersitz oder so. Und man verfolgt dann quasi diesen Weg, den die zusammengegangen sind. Ganz, ganz anrührend. Und ich glaube auch, dass Isaac damit sehr offen umgegangen ist. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht, aber das liegt sicher an mir. Aber das ist eben eine Sache, die ihr sehr am Herzen gelegen hat. Und das wirkt aber trotzdem, ich möchte sagen, ungewöhnlich für sie, die ja ihr privatestes und intimstes Leben ja so sehr geschützt hat die ganzen Jahre.
Ja.
Erstaunlich, oder?
Aber hier ist es auch, glaube ich, die Sache, also worum es hier ging, um die Anerkennung von Kindern, die ihr Geschlecht wechseln. Und der Junge hat es also auch sehr, sehr bewusst in die Öffentlichkeit getragen, auch später. Er hat dann 2021 geheiratet, auf Hawaii, sehr öffentlich. Und zum Beispiel in der New York Times gab es ein mehrseitiges Feature mit Fotos über diese Heirat. Die haben immer eine Beilage über Romances und über verschiedene Variationen der Liebe. Und da ist da ein Riesenartikel drin gewesen. Das ist jetzt eine Geschichte, die sehr, sehr bewegt ist und die wirklich für diesen Jungen sehr wichtig war, offensichtlich auch die Unterstützung von der Mutter zu haben. Sehr, sehr wichtig. Und auch von dem Vater. In dem Interview in der New York Times steht zum Beispiel, wie er jetzt heißen würde, betont er würde jetzt Isaac Watts heißen, also nach dem Stiefvater. Das wäre sein eigentlicher Vater, nicht der leibliche Vater, sondern und deswegen hätte er auch seinen Namen angenommen und so weiter.
Also der Song ist ganz toll, finde ich. Also es ist nicht nur so, dass man das Gefühl hat, man kann da so was mitbekommen, sondern
guckt durch Song Schlüssel auch nein.
Nein, der Song an sich ist ein wunderbarer Song, eine Liebeserklärung an ihr Kind, ein der sehr viel Kraft aufgebracht hat und so seinen Weg gefunden hat durch diese Angleichung. Ganz bemerkenswert und eben auch diese künstlerische Verarbeitung. Also eine große Integrität, finde ich, schwingt da immer noch mit, weil sie auch das ja selbstbestimmt gemacht hat. Niemand hat sie gezwungen, diesen Song so aufzunehmen und das so zu veröffentlichen. Das war eben dann ihre Sache und womöglich auch ein Teil eines Engagements, das sie eben da zeigt, das auf diesem Transa-Sampler zu veröffentlichen. Also das ist ja dann auch Teil dessen. Sie wirkt trotzdem, und das ist das Erstaunliche, finde ich, sie wirkt eben klassisch geradezu. Sie hat etwas Zeitloses. Sie ist eben auch gealtert, so wie sich das wahrscheinlich viele Leute wünschen. Sie ist eine strahlende Erscheinung. Das bisschen, was man in der Öffentlichkeit jetzt in diesen Jahren überhaupt mitbekommen hat. Mhm. Aber sie hat eben einen großen Stellenwert einfach auch. Und sie hat sich das auch echt erarbeitet, finde ich.
Extrem. Wobei sie im Moment, das wissen wir gar nicht, ob sie jetzt mit der Band irgendwie neue Pläne hat, ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Es gab immer Gerüchte, sie würden an einem neuen Album arbeiten, aber bisher habe ich da auch nichts gehört und da erfährt man auch nichts. Aber der Einfluss ist wirklich und das Renommee der Künstlerin ist immens groß. Also auch bei Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel Aretha Franklin war ein Riesenfan von Sade und hat immer sie beglückwünscht zu verschiedenen Dingen, die sie erreicht hat und so weiter, hatte Kontakt mit ihr. Und das geht vielen, vielen Künstlern so. Oder aber auch jüngere Hip-Hopper. Alle, die schwärmen, auch Leute, die mal früher gute Musiker waren, wie Kanye West, liebte Sade und sind sehr beeinflusst auch von den Grooves. Hip-Hopper haben ständig Grooves von Sade-Platten gesampelt und in ihre Songs verarbeitet. Und sie ist auch als Mode-Ikone immer noch präsent. Ihr Look, also es werden T-Shirts in Amerika verkauft mit ihrem Bild drauf oder auch in der Schmuckmode. Sie ist, glaube ich, diejenige, die für die Publizierung von Kreolen, von diesen großen, runden Ohrgehängen unglaublich viel getan hat. Das ist ja dieser typische spanische Romani-Look. In den USA gibt es zum Beispiel seit 2014 in großen Städten Sade-Nächte. Da gibt es einen DJ, der das macht. Da kommen viele, viele Menschen und feiern Abende. In Miami, in New York ist das schon Standard geworden oder auch in L.A. gibt es Abende, das feierte gerade sein 10-jähriges Jubiläum, die Sade-Nächte. Sie ist angesagt ohne Ende, auch durch TikTok. Man muss es leider sagen, durch soziale Medien, die auf einmal diese Songs publizieren und die Jungen auf einmal lernen diese Musik kennen, sagen, oh, was ist das denn? Und sind begeistert. Und da ist Sade auch durch ihr Aussehen und ihren Look und ihre Musik so präsent, dass eigentlich, es Zeit wäre für ein Revival.
Ja, ja, bitte, das wäre sehr schön. Und gleichzeitig hat sie ja nicht nur diese tolle Anerkennung und diese Wirkung offenbar gehabt, sondern eben auch die Integrität. Aber ich finde, Sade behält auch immer ihr Geheimnis,
ja,
oder?
Es hat so ein bisschen Mythos, ne? Also es ist so, ja, wo ist sie, was macht sie eigentlich? Sie will gar nicht in diesen, sie taucht nicht auf in diesen Klatschspalten, man, sie will da nicht drin sein und sie will eben nicht im Mittelpunkt stehen und sie ist auch keine Glamour, die bei jeder großen Hollywood-Präsentation auf einmal auf dem roten Teppich steht. Null, nichts, das ist nicht ihr Ding. Diesen Glamour, den mag sie gar nicht und das finde ich super sympathisch. Und sie will einfach ihre Ruhe haben, glaube ich. Ist gerne auf dem Land und auf ihrem Bauernhof und will ein einfaches Leben führen. Und ehrlich gesagt, singen will sie nur dann, wenn sie es wirklich will. Und das müssen alle akzeptieren. Wir auch.
Wir auch. Wir haben ein bisschen reingeguckt in die Karriere heute von Sade über die 6 Alben und in einem ersten Teil schon auf die ersten 3 und jetzt auf die zweiten 3 Alben und die Live-Platten und noch einzelne Songs. Vielen Dank, Peter.
Danke, Uke.
Smile. Willkommen zu The Songs You Picked For Me, der erste Podcast, der live on tape, unplugged Musikstücke und eine persönliche Gesprächsnote vereint. Ja, ganz richtig, wir werden hier zusammen im Podcast singen. Vielleicht habt ihr mich ja schon an der Stimme erkannt. Ich bin Ray Garvey, Vollbildmusiker und Gastgeber dieser Podcast-Show. Und ich liebe es, mit Menschen Musik zu machen und über Musik zu sprechen. Aber nicht so nerdy, keine Sorge. Hier hört ihr in die bewegendste, lustigste, überraschendste, beste aller Zeiten Geschichten. Es ist hinter diesen Songs, die mir meine Gäste mitbringen. Wir hören in ihre Lieblingssongs und tauchen ein in die musikalische Welt der Künstlerinnen und Künstler. Okay, genug gesagt. Hört einfach selber in den Podcast rein und den gibt es exklusiv hier in der ARD Audiothek. Also abonniert den Podcast, klickt auf den Teilen-Link und schickt ihn doch direkt mal an eure beste Freunde, mit denen ihr am liebsten über Musik sprecht.